Stress. Wir alle sind andauernd irgendwie gestresst. Stress ist ein total wichtiges Thema aktuell und es trifft uns auch wirklich eigentlich an allen Ecken und Enden. Die politische Situation auf dieser Welt ist gerade auch nicht dabei zu angetan, uns zu entstressen. Und die WHO hat eh schon festgestellt, dass Stress einer der Krankmacher Nummer 1 ist aktuell auf dieser Welt. Aber wir haben natürlich auch unsere Kinder mit Legasthenie und Dyskalkulie. Und ich habe mir ja einfach mal so Gedanken gemacht, wie trifft die das denn mit dem Stress und dem Stressempfinden und welche Stresssituationen gibt es da eigentlich? Nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Erwachsenen. Und genau dazu habe ich jetzt einfach mal eine Folge gemacht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Legatalk, dein Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin integrative Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach. Und heute sprechen wir mal über ein Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Stress im Zusammenhang mit LRS und Dyskalkulie. Und zwar bei allen Beteiligten, denn der Stress trifft nicht nur die Kinder, der trifft die Eltern, der trifft die Lehrkräfte und der trifft eigentlich alle, die mit den Kindern lernen, alle Lernbegleiter, die in irgendeiner Form ja irgendwann an ihre Grenzen kommen. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich nochmal ganz kurz angucken, was ist Stress und wie hemmt Stress das Lernen? Oder überhaupt unser ganze, wie sind unsere Reaktionen durch Stress geprägt? Wir machen es hier ganz kurz, weil es ist kein Neurologie-Podcast. Aber was passiert denn eigentlich im Gehirn, wenn wir Stress haben? Unsere Amygdala, die auch Mandelkern genannt wird und unser ja quasi emotionales Alarmsystem im Gehirn ist, wird bei Stress aktiviert. Bei Stress wird sie meistens überaktiv, während gleichzeitig unser präfrontaler Kortex, der zuständig ist für logisches Denken, Planen und Lernen oder auch, wie wir so schön sagen, die sogenannten exekutiven Funktionen, der wird eingeschränkt. Aber es hat nicht nur neurologische Themen, es passiert auch biochemisch was. Also es werden einfach auch bestimmte Hormone in unseren Blutkreislauf ausgeschüttet und die haben natürlich körperliche Veränderungen, ja, bringen die mit sich. Da Stresshormone sind zum Beispiel Cortisol und Adrenalin. Und ja, weiß nicht, wer von euch mal den Film Ice Age gesehen hat. Das Eichhörnchen, der Säbelzahntiger und die Steinzeitmenschen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie auch dieses Eichhörnchen gelegentlich mal quasi erstarrte. Und es gibt ja diesen Fight, Flight und Freeze-Reaktion, die tatsächlich auch schon aus der Steinzeit kommt und an der wahrscheinlich der Säbelzahntiger gar nicht so unschuldig ist. Man muss halt einfach überlegen, welche Situation hat der oder welche Möglichkeiten hat der Körper. Kämpfen, fliehen oder totstellen. Das sind die drei uralten Überlebensstrategien, die, wie gesagt, schon in der Steinzeit und wahrscheinlich noch davor zu tragen kamen. Und das ist natürlich immer so auch im Prinzip in der Situation geschuldet. Was ist das, was mir jetzt den besten die beste Überlebenssituation sichert. Und wenn diese Situation eintritt, dann sagt der Körper, alles, was wir nicht unmittelbar für unsere körperliche Reaktion brauchen, wird abgeschaltet. Also wie Verdauung, Denkprozesse, Organisationsprozesse, Informationen vom Kurzzeit- ins Langzeitgedächtnis werden blockiert. Das heißt, wenn ich unter Stress stehe, komme ich sowieso entweder nicht an meine gelernten Inhalte ran oder das, was ich lerne, kommt nicht bei mir im Langzeitgedächtnis an. Das heißt also, auch alles, was Gedächtnisbildung ist, kann, wenn das Cortisol hoch ist, nicht optimal arbeiten. Dazu gibt es natürlich auch Studien, ihr seid ja hier bei mir immer auch wissenschaftsbezogen informiert. Es gibt eine aktuelle Studie von Becker und Bernhard Ringleb von 2024, die sehr klar zeigt, dass schulbezogener Stress und damit verbundene Ängste sowohl die Leistungsentwicklung als auch das Wohlbefinden von Kindern erheblich beeinträchtigt. Die Studie verlinke ich euch mit anderen Ressourcen in den Shownotes. Wenn ihr Interesse habt, guckt euch das gerne mal an. Sie heißt zur querschnittlichen Beziehung von Leistungsdruck, Leistungsorientierung und dem Erleben von Angst und Stress in der Schule. Ist ganz spannend. Und wichtig ist natürlich auch, in der Studie wurde gesehen, dass Leistungsdruck, egal ob die Kinder sich den selber machen, ob der von außen kommt, der Druck, der einfach dadurch entsteht, ist häufig zuständig, dass Angst und Stress einfach erlebt werden. Also das heißt, Leistungsdruck, egal ob er intern oder extern ausgelöst wird, kann Angst und Stress auslösen. Und das Ganze hat natürlich, ist wie so ein Teufelskreis. Es gibt nämlich Kinder, die schreiben gute Noten und trotzdem mindert ihr eigener Leistungsdruck oder der Umgebung den positiven, angstmindernden Effekt guter Leistung. Das heißt, obwohl sie gute Noten schreiben, haben sie vor der nächsten Klassenarbeit noch mehr Angst. Also auch diese Einschätzung gibt es. Und Arnold Lohaus, der ja auch sehr stark zu Stress geforscht hat, bestätigt, dass Stresssymptome wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Schlafprobleme eine ganz direkte Folge sein können. Ich kann mich sehr gut entsinnen, eins meiner Kinder hat ja Legasthenie und wir haben viele, viele Nächte mit vielen schlimmen Bauchschmerzen verbracht. Und der Kinderarzt hat letztendlich damals zu mir auch gesagt, das ist ein Thema in der Schule, wir müssen die Situation in der Schule entstressen. Und für uns hat das damals zu einem Schulwechsel geführt und für mich noch sehr tief in die Lerntherapie hinein. Aber wichtig ist es wirklich, dass wir, wenn diese Symptome auftreten, wenn wir Kinder mit Legasthenie und Dyskalkulie und wenn immer wieder Kopf-, Bauchschmerzen oder Schlafprobleme auftreten, dann müssen wir auch daran denken, dass Stress die Ursache sein könnte. Besonders bei den Lernstörungen entsteht oft ein Teufelskreis. Schwierigkeiten, die führen zu Stress, das führt zu noch mehr Schwierigkeiten. Und das heißt, Kinder, die Lernstörungen haben, sind eben besonders anfällig für Lernstress, weil der ohnehin schon schulische Druck ist ja bei vielen potenziert, weil sie nicht mithalten können. Und an dieser Stelle ist es so, dass wir wirklich nachgucken müssen, was löst es jetzt aus? Was sein, was wir sagen? Kann es was sein, was die Lehrkraft sagt? Kann es sein, dass das Kind einfach nicht mehr sieht, wo es überhaupt noch eine Möglichkeit hat, etwas zu bewirken? Und genau das werden wir uns jetzt mal weiter angucken. Das heißt, wir haben einfach mal Stressfaktoren für das Kind und das sind besonders eben Leistungsdruck auf der einen Seite und Versagensängste auf der anderen Seite. Dazu kommt die ständige Erfahrung des Scheiterns. Alle anderen können das, nur ich nicht. Ich bin zu dumm dazu. Ich habe häufig Kinder vor mir sitzen, die diesen Satz gesagt haben, ich bin zu dumm dazu. Denn trotz größter Anstrengung bekommen sie schlechte Noten. Was wiederum bedeutet, dass ihre Selbstwirksamkeitserwartung, also das, was sie eigentlich aus eigener Kraft schaffen können, die verringert sich mit jedem Mal mehr und mehr. Und viele Lernstudien haben auch gezeigt, unter anderem die von John Hattie, dass die Selbstwirksamkeitserwartung ein ganz großer Faktor für positiven Lernerfolg ist, beziehungsweise eine ganz niedrige Selbstwirksamkeitserwartung, beziehungsweise das Gefühl, ich kann das nicht schaffen, ist ein großer Lernverhinderer. Es gibt aber natürlich auch soziale Stressfaktoren für die Kids, Hänseleien und Ausgrenzung, Unverständnis von Pädagogen und Lehrerinnen und Lehrern. Und da gibt es ganz häufig einen Satz, der da heißt, du musst mehr üben. Bitte, bitte, wenn ihr jetzt zuhört, liebe Lehrkräfte. Dieser Satz kann ganz, ganz viel Negatives auslösen, ganz, ganz viel Stress machen. Wenn ihr etwas sagt, dann vielleicht ganz gezielt, es wäre gut, wenn du XY nochmal üben könntest oder vielleicht auch vorher mal nachfragen, wie viel hast du denn geübt? Denn nur weil ein Kind jetzt vielleicht die Nomen immer noch alle klein schreibt, muss das nicht daran liegen, dass es nicht geübt hat, sondern es kann bei einer Teilleistungsstörung eben auch ganz schwierig sein, das umzusetzen. Und natürlich fangen die Kinder auch an und vergleichen sich mit ihren Mitschülern oder mit ihren Geschwistern. Ganz schwierig, stell dir mal vor, du hast so einen Drittklässler, der schafft es einfach nicht lesen zu lernen oder hat beim Rechnen riesige Probleme und dann kommt das Geschwisterkind in die Schule und nach einem Jahr ist der schon genauso weit. Was macht das mit einem Kind? Auf jeden Fall löst das auch Stress aus. Und ne, das, es kommt natürlich auch zu diesem Gefühl, egal was ich tue, bringt nichts. Und dann kann es dazu kommen, Vermeidungsstrategien als Schutz, brauche ich gar nicht, habe ich keinen Bock zu, was soll ich denn damit, interessiert mich nicht. Das heißt, diese Vermeidungsstrategien, ich will nicht üben, ich mag nicht üben, ich tue das nicht, brauche ich später sowieso nicht, haben ganz oft damit zu tun, dass ich meinen Selbstwert schützen möchte. Aber auch Lernbegleiter und Eltern haben natürlich Stress, weil vielen Eltern fehlt am Anfang oder das Fachwissen. Aber auch wenn jetzt als zum Beispiel als Betreuung in einem offenen Ganztag bis in der Hausaufgabenbetreuung, dann ist man eben nicht darauf vorbereitet, was einen trifft. Man sieht, dass die Kinder Schwierigkeiten haben. Man sieht aber auch, dass man mit seinen Erklärungen nicht weiterkommt. Man fühlt sich an der Stelle fachlich unzulänglich. Und das ist doch logisch, dass einen das stresst, wenn ich sehe, ich erkläre einem Kind etwas, ich erkläre es immer wieder und ich komme einfach nicht durch. Und gerade die fehlende Kenntnis über spezifische Förderansätze bei LRS und Dyskalkulie machen es natürlich den Lernbegleitern schwer, aber natürlich auch den Kindern, weil sie sehen auch, derjenige, der mich eigentlich unterstützen soll, ist davon überzeugt, er kommt mit seinem Latein nicht weiter. Und es gibt natürlich auch, das muss man ganz klar sagen, es gibt so viel widersprüchliche Ratschläge und Methoden. Und das, was ich vorhin zur Selbstwirksamkeit bei den Kindern gesagt habe, das Gefühl kann einen eben auch mal schnell erreichen, wenn man eben vielleicht als Lerncoach oder auch als Nachhilfelehrer damit unterwegs ist und dann das Gefühl hat, Mensch, mir fehlt einfach Wissen. Und natürlich belastet uns alle Erwachsene auch, wenn wir die Frustration eines Kindes miterleben. Und ich weiß das noch, also diese Schuldgefühle, habe ich was falsch gemacht. Die haben mich damals bei meinem Kind auch relativ stark getroffen. Obwohl, ja, wir haben ja nun mehrere Kinder und nur bei einem trat es auf. Trotzdem habe ich immer überlegt, was habe ich anders gemacht, was habe ich falsch gemacht, bevor ich mich wirklich damals tief auf den Weg gemacht habe, mich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Es führt aber auch ganz oft zu angespannten Lernsituationen und zu Konflikten, denn wenn ich als Erwachsener vielleicht nicht verstehe, was da gerade vor sich geht und noch nicht so wirklich weiß, dass da eine Lernstörung ist, dann ist es natürlich auch so, dass ich denke, mein Gott, das Kind macht einfach nicht richtig mit. Und das ist natürlich nicht so. Deswegen ist es also ganz gut, wenn man sich da weiter informiert. Ihr findet hier auch noch mehr Ressourcen in den Shownotes. Und natürlich haben wir ganz klar, auch Eltern haben zum Beispiel die Herausforderung, eine Förderung neben dem normalen Alltag unterzubringen. Sie müssen sich abstimmen mit Schule und den Therapeuten und ja, nicht zu schweigen von der finanziellen Belastung, die häufig durch häufig private Förderung eben auch entsteht. Denn nicht alle Kinder haben Anspruch auf eine Förderung, die vom Jugendamt zum Beispiel finanziert wird. Aber auch die Lehrkräfte haben oft große Herausforderung. Denn sie haben nun mal häufig große Klassen und heterogene Leistungsniveaus. Sie haben Zeitmangel, sie können gar nicht individuell fördern und es ist einfach ein Druck, der durch den Lehrplan auch vorgegeben ist. Wir wissen aber auch, dass Lehrer- und Schülerstress wechselseitig beeinflusst. Da gibt es eine ganz spannende Studie von Plusmann und Richter, die zeigt einen klaren Zusammenhang zwischen Stress von Lehrkräften und Schülerleistung. Also wenn Lehrer unter erhöhtem Stress stehen und emotional erschöpft sind, dann beeinträchtigt das nachweislich auch den Lernerfolg der Schüler. Und das ist ja auch ganz verständlich. Wir wissen das ja auch, wenn wir wenn wir mit jemandem arbeiten und merken, der kann einfach nicht mehr, da kommt natürlich bei uns auch was an. Und ich glaube auch, das macht uns dann natürlich auch, egal ob du jetzt Lehrkraft bist oder in der Nachhilfe bist oder als Elternteil unterwegs ist, uns macht das natürlich irgendwo auch fertig, wenn wir merken, dass unser Verhalten da etwas auslädt. Es entsteht nämlich ein weiterer Teufelskreis. Gestresste Erwachsene führen einfach zu einer schlechteren Lernsituation. Das führt wiederum zu frustrierten Schülern und das stresst meistens die Lernbegleiter noch weiter. Also, und dann muss man natürlich auch sagen, dass es immer noch Realität in der Lehrerausbildung ist, dass Lernstörungen oft nur am Rande behandelt werden. Das heißt, es gibt tatsächlich Wissenslücken zu den Themen LRS, Dyskalkulie. Und das ist jetzt überhaupt kein Vorwurf, das ist einfach eine Tatsache. Und wir haben auch oft kein methodisches Wissen zum Umgang mit Lernstörungen in der Klasse. Dann gibt es Unsicherheiten bei der frühen Erkennung und auch bei der Unterscheidung natürlich von Problemen. Es gibt aber oft fehlende Fortbildungsmöglichkeiten im laufenden Schulbetrieb. Wie gesagt, auch da findet ihr ein paar Ressourcen hier unten. Und es gibt sowohl für Lernbegleiter, die eben in der Lerntherapie arbeiten, als auch für Nachhilfelehrkräfte, als auch für Lehrkräfte ganz häufig Kommunikationsherausforderungen. Denn Gespräche zwischen betroffenen Eltern und Lehrkräften haben oft großes Explosionspotenzial. Eltern fühlen sich oft vielleicht nicht abgeholt, Lehrer sind unter Zeitdruck und meinen, sie geben ihr Bestes, fühlen sich angegriffen. Und von daher gesehen ist eine gute Möglichkeit, kommunizieren zu können, auch ganz wichtig. Das heißt also, die Kompetenz im Umgang mit Kommunikation erleichtert uns auch oder entstresst tatsächlich auch das Leben mit den Teilleistungsstörungen. Ja, Fachkompetenz ist also tatsächlich ein Schlüssel zur Stressreduktion. Denn gezieltes Wissen kann Ohnmachtsgefühle ausgeliefert sein, aufheben und Selbstwirksamkeitserwartungen stärken. Und da ist natürlich einfach auch der Unterschied zwischen blindem Üben und gezielter Förderung. Das heißt, ob ich jetzt einfach weiß, wie eine gute Lernstandsanalyse geht oder nicht, das ist echt entscheidend für das Kind. Denn nur wenn ich wirklich weiß, wo ein Kind steht, dann kann ich ihm auch wirklich helfen. Ich sage das mal ganz plastisch, wenn ich nach Kiel an den Bahnhof fahre, um jemanden abzuholen, der in Hamburg ankommt, dann steht der ja sehr verloren in Hamburg auf dem Bahnsteig rum. Und besonders, wenn das vielleicht ein Kind ist, was auf Abholung wartet und wir kommen so kein Stückchen weiter. Bei mir kommt Stress auf, weil ich feststelle, ich bin hier am falschen Bahnhof. Ich muss da erstmal losfahren. Bei dem Kind kommt Stress auf, das in einem großen fremden Bahnhof steht. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir uns am selben Punkt befinden, wenn wir gemeinsam miteinander loslaufen. Und ja, wenn ich großes Fachwissen zu dem Thema habe, wenn ich der eine Erwachsene bin, der dieses Kind abholen kann, dann gibt es eine ganz positive Kettenreaktion. Ich habe eine Früherkennung, ich kann frühzeitig intervenieren, es gibt eine höhere Erfolgsquote, ich kann allen Beteiligten erklären, wo wir stehen und was passiert. Und Wissen macht etwas noch, was ganz, ganz wichtig ist. Wissen schafft ja realistische Erwartungen und Geduld. Weil wenn ich weiß, was ein Kind leisten kann, dann kann ich natürlich viel geduldiger sein und dann bin weder ich gestresst, noch das Kind ist gestresst. Also Kompetenz führt zu gezielteren Hilfsangeboten und Anpassungen. Was können wir jetzt zusätzlich für die Kinder tun? Ganz wichtig ist es, Erfolgserlebnisse schaffen. Eine meiner Ausbilderinnen hat mal gesagt, wir müssen Erfolg organisieren. Und das heißt, wir müssen Aufgaben stellen, die das Kind mit seinem jetzigen Wissen gut bearbeiten kann. Nicht mit dem Wissen, was im Lehrplan steht, das Wissen, das es jetzt haben sollte oder können müsste, sondern nein. Das heißt, ich muss tatsächlich in Hamburg stehen mit dem Kind, also wissen, wo wir jetzt gemeinsam losgehen. Und dann kann ich Stück für Stück die Anforderungen steigern. Die Lernportionen müssen natürlich optimiert sein. Ich sollte mich auf die Stärken orientieren und immer gucken, was kann das Kind denn außer Lesen und Schreiben super gut oder Rechnen? Wo ist es wirklich wichtig? Und immer jeden kleinen Fortschritt bemerken. Das heißt, auch vielleicht visuell sichtbar machen. Selbstwirksamkeit fördere ich aber nicht nur, indem ich Aufgaben stelle, die ich auch wirklich erfüllen kann oder die das Kind besser gesagt wirklich erfüllen kann. Selbstwirksamkeit habe ich auch zum Beispiel durch Mitbestimmung bei Lernziel und Methode. Das heißt nicht, dass wir heute machen wir mal X und dann Y, aber ich könnte fragen, wollen wir heute mit X oder mit Y beginnen? Indem ich diese Oder-Frage stelle, bestimme nicht ich alleine. Ich kann, wenn ich selber weiß, was passiert und eine Lernstandsanalyse habe, dann kann ich dem Kind auch zeigen, guck mal, wir sind in Hamburg und wir wollen jetzt gemeinsam nach Kiel gehen, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Und ich kann auf meinem Weg immer wieder visualisieren, wo ich denn jetzt angekommen bin und welchen Schritt ich auf dem Weg von Hamburg nach Kiel gegangen bin oder von München nach Regensburg. Das ist jetzt völlig egal. Aber wenn ich den Weg zeige, den wir gehen müssen, wenn ich zeige, wie lang der Weg ist und wenn ich einen Haken dran machen kann, wenn wir ein Stück des Weges gegangen sind, dann löst das auch Stress auf, beendet das auch Stress. Es löst Stress auf. So, es ist nämlich so, wenn das Kind in der Förderung sitzt und eigentlich nie weiß, was passiert, wie lange dauert das denn, habe ich denn jetzt was gut gemacht oder nicht, loben sie mich jetzt oder nicht, dann ist das auch nicht gerade angenehm. Wenn wir aber dem Kind klar sagen, wo wir stehen, was wir machen müssen, wo wir als nächstes hinkommen, wenn wir das visualisieren, dann ist das natürlich wunderbar. Und dann kann das Kind auch ja an seiner Selbstwirksamkeit arbeiten und sieht, es ist dem Ganzen nicht ausgeliefert. Natürlich brauche ich zusätzlich Strategien, auch damit man sich selbst beruhigen kann und entspannen kann. Besonders hilfreich sind die unterschiedlichste Atemtechniken, die man eben auch ganz schnell mal zwischendurch machen können oder auch einen kleinen Bodyscan. Das mache ich zum Beispiel immer, Bodyscan oder die Luftballonatmung, also ganz unterschiedliche Dinge, die beim Atmen darauf fokussieren, dass ich mich ein bisschen runterreguliere. Ganz wichtig ist, dass wir eine Atemtechnik haben, wo wir doppelt so lange ausatmen wie einatmen. Ich mache das super gerne mit einem Dreieck. Das kann man sich auch in der Hand malen, dieses Dreieck. Das heißt, einatmen ist die eine Seite des Dreiecks nach oben und ausatmen ist wieder nach unten und die Basis des Dreiecks. Und dann gehe ich wieder nach oben und dann atme ich ein und ausatme ich über die zwei Seiten nach unten beim Dreieck und über die Basis. Also diese, ich sage mal, Dreiecksatmung ist ganz wichtig, weil es ist bei den Atemtechniken, um runter zu regulieren, immer ganz wichtig, dass die Ausatmung doppelt so lang ist wie die Einatmung. Und natürlich ist es für Eltern, Lehrer und Lernbegleiter, finde ich, total wichtig, sich zu informieren und zu vernetzen. Aber deswegen hören ja alle wahrscheinlich hier zu, weil sie mehr wissen wollen. Und gerade, wenn man sich eben austauschen kann, wenn man mehr weiß, wenn man weiß, warum etwas geschieht, man dem nicht ausgeliefert ist, dann ist man einfach weniger gestresst. Ich möchte euch aber jetzt hier noch eine ganz konkrete Arbeit mit geben, das sogenannte Wheel of Control oder Kontrollrad. Und da geht es eigentlich darum, dass wir nur unterscheiden, was kann ich beeinflussen und was kann ich nicht beeinflussen. Und indem ich mich auf das konzentriere, was ich wirklich beeinflussen kann, löse ich ganz viel Stress auf und setze vor allen Dingen ganz viel Energie frei. Das heißt zum Beispiel die Diagnose. Kann ich nicht ändern. Das ist etwas oft, wenn Diagnosen kommen, dann kommt es aber bitte nicht mein Kind oder warum mein Kind. Das hilft nicht. Aber zu gucken, was muss ich darüber wissen, was kann ich selber tun, wie kann ich mein Kind unterstützen, das ist natürlich etwas, da habe ich Einfluss drauf. Ich kann, aber es ist genauso, wenn ich jetzt Lehrkraft bin, ich werde das System, ich werde den Lehrplan nicht ändern können. Und wenn ich mich noch so anstelle, was ich machen kann, ist zu gucken, was liegt in meinem Bereich, was darf ich tun in meinem Bundesland, zum Beispiel im Bereich Nachteilsausgleich, wie weit darf ich gehen, wie weit kann ich dem Kind entgegenkommen, was ist alles machbar. Und das kann ich natürlich auch, soweit es geht, ausnutzen. Und indem ich quasi mich auf das fokussiere, was ich tun kann und das Unveränderliche so ein Stückchen loslasse, spare ich ganz viel Energie, bin weniger gestresst und kann mich mehr auf das tun, was ich also wirklich tun kann. Ich kann vielleicht jeden Tag eine kleine Übung mit dem Kind machen. Ich kann vielleicht dem Kind oder die Eltern mit ins Boot holen. Ich kann mal ein Gespräch führen. Ich kann die positive Beziehung zum Kind in den Vordergrund stellen, realistische Erwartungen setzen und vor allen Dingen die eigene Selbstfürsorge nicht unter den Tisch fallen lassen. Und dann noch eine Bitte an alle da draußen. Lerntherapeuten, Eltern, Nachhilfe, Lehrkräfte, Lehrer. Wir wollen alle das Beste für die Kinder, die wir betreuen. Deswegen sollten wir versuchen, dass wir, wenn wir Kinder betreuen, wenn ihr in der Schule Kinder habt, die betreut werden, wenn ihr Lerntherapeuten seid, dass wir gemeinsam miteinander sprechen und nicht den anderen vielleicht als Bedrohung sehen. Der Lerntherapeut, der will mir in meine pädagogische Kompetenz reinsprechen. Der Lehrer hat vielleicht keine Ahnung von meiner therapeutischen Kompetenz. Lasst uns doch immer die Grundannahme nehmen. Wir wollen alle das Beste fürs Kind. Und wir treffen uns wertschätzend und auf Augenhöhe. Und damit sind wir doch schon mal ein ganzes Stückchen weiter. Gut, dann sagen wir mal, fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Stress bei LRS und Dyskalkulie betrifft alle Beteiligten und kann in einen Teufelskreis führen, der das Lernen zusätzlich erschwert. Wir haben gesehen, dass gezieltes Fachwissen den entscheidenden Unterschied machen kann, sowohl für die direkte Förderung als auch für die Stressreduktion bei allen Beteiligten. Wir haben uns das Wheel of Control angeguckt, dass wir überlegt haben, wo setzen wir unseren Fokus, nämlich auf die beeinflussbaren Faktoren. Und wir haben gesehen, wenn wir alle Erwachsenen Hand in Hand arbeiten, können wir viel erreichen, denn die ganzen Probleme, die rund um die LRS im System entstehen, die können wir oft nur gemeinsam auf den Punkt bringen. Und wenn wir Verständnis für die unterschiedlichen Perspektiven haben, wenn wir fundiertes Fachwissen haben und uns auf das konzentrieren, was wir aktuell tun können, dann werden wir das Wohlbefinden aller Beteiligten fördern. Ja, ich würde mich jetzt riesig freuen, wenn ihr mir mal schreiben würdet, was ihr denn erlebt im Umgang mit LRS und Dyskalkulie. Welche Stressfaktoren gibt es und gibt es auch etwas, was euch hilft? Genau. Und vielleicht eine kleine Challenge für die kommende Woche. Erstellt doch mal euer Wheel of Control für eine stressige Situation, die ihr immer wieder erlebt, und guckt diese Situation an und guckt, was könnt ihr beeinflussen und was könnt ihr in dieser Situation nicht beeinflussen. Und dann setzt euren Fokus auf das, was ihr beeinflussen könnt. Gut, in den Shownotes findet ihr verschiedene Links zu den Studien und zu Informationsseiten. Und ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.